Da sind wir im Podcast mit dem Dugi Bonin. Ich weiss nicht, ob ihr es gesehen habt, aber es ist gerade ein Buch rausgekommen von Stefan Bernhard. Was ist Strafverteidigung? Ich habe natürlich sofort mit dem Stefan Kontakt aufgenommen und im Bett zu mir im Podcast gekommen. Hallo Stefan.
Hoi Dugi. Du hast mich ja schon früher mal gefragt, ob ich zu dir im Podcast komme. Dort habe ich ja gefunden, ich habe nicht viel Interessantes zu sagen. Jetzt bei diesem Buch habe ich das Gefühl, gibt es vielleicht ein Gesprächsthema, wenn du mir da ein bisschen auf den Zahn fühlst, ob ich es echt geschrieben habe oder nicht.
Ich muss dich gerade mal enttäuschen. Ich stimme in erstaunlich vielen Punkten mit dir überein.
Ah ja?
Meinst du, wird es jetzt so langweilig, dass wir gerade abbrechen müssen?
Weiss es nicht. Also, weißt du, ein Gespräch, wo wir unseren Konsens betonen, fände ich halb interessant.
Da habe ich keine Angst, dass das passiert.
Also es muss irgendwie, weißt du, ich fände es irgendwie auch noch spannend, weil ich habe ein paar, du hast ja gesehen im Vorwort, ich habe ein paar Leute zum Lesen gegeben. Ich meine, ich stelle das jetzt mal so zur Diskussion und schaue mal, was die Leute finden. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass das irgendwie eine abschließende Geschichte oder gar eine Wahrheit oder so sollte sein. Von dem her bin ich echt froh für ein Feedback von dir.
Oh. Ja, wir werden sicher dazu kommen.
Ja, spannend.
Ich habe gesehen, du hast den Jacques Vergé, hast du einige Mal zitiert. Mhm. Ich habe so wie das Gefühl gehabt, mit dem fühlst du dich noch eng verbunden.
Ja, also eng verbunden ist vielleicht falsch gesagt. Also, was sicher ist, ich glaube, es ist kein Geheimnis, ich sehe Strafverteidigung nicht als eine reine technische Sache. Ich finde, Strafverteidigung geht nicht ohne Haltung. Und ich sehe mich auch in der Tradition von einer kritischen Strafverteidigungstradition, die auch über einen Einzelfall sich Überlegungen zu rechtspolitischen Entwicklungen macht. Und insofern finde ich die Jacques Vergé eine sehr spannende Figur. Ich finde auch, er hat sehr viele Fragen auf eine sehr spannende Art thematisiert. Ich finde, er schreibt sehr gut. Beim späteren Engagement von ihm finde ich es zum Teil schwierig und auch ein bisschen selbstinszenierend. Also so ab 1985, 90 finde ich, verläuft sich dann so ein bisschen, was mich dünkt, es
wird... Was sind die Theaterstücke? Oder
ja, und auch weißt du, der Prozess in Lyon, dort finde ich, ist stark um sich selber gekreist. Aber das frühe Engagement von ihm, also in Algerien, bei der Entkolonialisierung von Algerien, das finde ich auch politisch sehr wichtig, und ich finde auch in den 70er und 80er Jahren hat er sehr spannende Impulse gesetzt. Die Konfrontation oder Anpassung als Buch von ihm finde ich zum Lesen Hochgenuss.
Leider ist ja das Buch vergriffen und ich habe es nicht mehr gefunden.
Nein.
Muss man das irgendwie in einer Bibliothek auslehnen. Was man vielleicht noch muss sagen, also er ist ein prominenter Anwalt, weil er sehr viele prominente Fälle vertreten hat. Also zum Beispiel der Saddam Hussein.
Genau.
Er sagt jetzt, den Menschen unterscheidet vom Tier die Chance, sich für das Böse auszusprechen. Ist also dann das Verbrechen der Preis für unser Bewusstsein?
Ja, also da wäre die Frage, was unser Bewusstsein ist, was ein Verbrecher ist und was ein Bewusstsein ist. Die Frage ist gut. Also ich glaube tatsächlich, dass das abweichende Verhalten vom Menschen, also wenn wir von der Willensfreiheit ausgehen vom Menschen, dann gibt es ja Normen und abweichendes Verhalten. Und was Norm ist und was das abweichende Verhalten ist, ja letztlich ist nicht völlig zufällig, aber ist historischen Bedingungen unterworfen. Und ich glaube, auf was der Jacques Vergé sehr pointiert und wie kaum jemand anderes hat den Finger drauf gehabt, ist auch zu zeigen, dass die Bruchlinie, was legal, was illegal ist, von politischen Determinanten abhängig ist. Und ich finde diese Art von Strafverteidigung darum auch wichtig, weil es eigentlich letztlich auch zeigt, dass Strafrecht im Kräfteverhältnis stattfindet. Und mir dünkt, dass eine heutige Strafverteidigergeneration zum Teil technisch hervorragend ist, aber teilweise offen nach, also die Überlegungen, in welchem gesellschaftlichen Spielfeld wir uns bewegen, so ein bisschen vernachlässigt werden. Ich finde, es ist wieder kritischer als vor 10, 15 Jahren. Es ist gerade mit dem Massnahmenrecht, finde ich, sind auch viele Verteidiger wieder so ein bisschen erwacht, dass sie merkt, hey, es ist nicht einfach so in einem rechtsstaatlichen Rahmen und da läuft alles immer so sauber und glatt. Also es gibt durchaus Pathologien, und das, finde ich, führt auch zum wieder mehr vorhandenen kritisch oder grundrechtsorientierten Bewusstsein, und das finde ich sehr zentral. Und beim Vergé, also ich teile nicht alle seine politischen Haltungen. Aber ich finde, er hat ganz klar so wie eine Art ein Scharnier hergestellt zwischen einem gesellschaftspolitischen Diskurs und eine gekommene Verteidigung im Einzelfall. Und das finde ich sehr interessant. Auch irgendwie die Art von Denken über das Naheliegende raus. Und ich find, das finde ich vor allem als Inspirationsquelle interessant.
Wieso fühlst du dich denn überhaupt zu dieser Thematik hingezogen?
Welcher Mensch jetzt?
Strafrecht an sich und der gesellschaftlichen Bedeutung.
Das ist ja immer so ein bisschen bei den Grundthemen, die man hat. Oder? Ich meine, ich finde, man weiß meistens nicht ganz genau, warum dass man sich in etwas oder in jemanden
aber verliebt. Aber es war immer schon so gewesen bei dir.
Das Strafrecht, dass mich das hat interessiert.
Also du bist mal in einem Studium.
Ja.
Und dann hast du gewusst, nach der dritten Vorlesung Strafrecht, ich glaube, das ist es.
Ja, weißt du, bei mir ist so, ich bin jetzt nicht irgendwie das gewesen, wo jetzt glaube alle Lehrer mit 16 erwartet hätten, dass ich Jurist werde. Also, und ich habe mich dann irgendwie...
Was heisst jetzt das?
Ja, ich bin eher so in der Subkultur von Empörung unterwegs gewesen.
Ja, aber das passt ja auch wieder.
Auf eine Art, ja. Und dann bin ich
darum eben im Strafrecht, genau. Und nicht im Wirtschaftsrecht.
Genau. Ne? Und dann bin ich dort hergekommen und habe noch mal für die Philosophie geschrieben, Luni, und bin in die juristische Vorlesung gekommen. In Bern hat Strafrecht der Kunz gelernt, auch kriminologisch und sehr kritisch. Und Strafrecht AT hat dann ganz stark auch mit grundlagenwissenschaftlichen Sachen verknüpft. Also der hat irgendwie den entschuldigenden Notstand gehabt und hat bei den Griechen angefangen. Beim Brett von Carneades. So hat er es irgendwie erklärt.
Ja.
Und ist halt auch ist so eine Art der Grenzgänger gewesen, weil er sozialwissenschaftlich unterwegs war mit der Kriminologie und rechtsphilosophisch. Das hat mich extrem spannend gedacht. Und wir haben eigentlich während dem Studium vor allem, also in Bern hat man dann rechtshistorisch können die Leitzarbeit schreiben, wir mussten Leitzarbeit machen und ich habe keine einzige schriftliche Fallbearbeitung gemacht. Ich habe nur Prüfungen in den geltenden Recht und alle anderen Wahlfächer habe ich Kriminologie und Rechtsgeschichte und Rechtsphilosophie so Sachen gemacht. Und als ich dann in Praxis bin, habe ich irgendwie gemerkt, also ich habe noch gerne OR. Ja, das habe ich auch immer noch gerne gemacht, so dogmatisch. Aber ich habe gemerkt, wir ziehen jetzt dort her, in der Praxis, wo es lebt. Und das ist einfach das Strafrecht schon das, was am meisten lebt, irgendwo. Und wo die Auseinandersetzung am unmittelbar
ist. Ja, es ist auch das Urmenschliche.
Genau.
Man muss auch sagen, was du jetzt gerade mit dem OR gesagt hast. Also du plädierst ja da in deinem Buch gerade für den Umstand, dass man eben als Strafrechtler auch ein guter Privatrechtler muss sein.
Ja, also ich sage, es schadet sicher nicht. Oder man muss merken, wenn man an eine Grenze kommt. Ich selber mache ja noch ein bisschen anderes Zeug, das wissen wir. Ich mache noch ein bisschen Arbeitsrecht. Und im Familienrecht vor allem Mediationen. Und ich habe irgendwie, mache zwischen auch für einen Klienten einen kleinen Forderungsprozess, also so, wenn es nicht weltbewegend ist. Und habe immer, und berate auch noch in der Rechtsauskunft, Anwaltskollektiv. Und ich würde schon sagen, dass 3/4 von meinem Portfolio Strafrecht ist. Aber ich habe die ausschließliche zu frühe Spezialisierung, finde ich, noch heikel. Ich finde, es kann eine Verengung kommen. Also bei uns im Büro machen alle noch etwas anderes und ich bin irgendwie noch froh zum Teil für den Austausch, dass ich noch irgendwo noch mal anders den Fuß drin habe.
Ich bin ein Stück weit ganz bei dir. Ich finde, vor allem gerade nach der Anwaltsprüfung muss man ja auch mal ein bisschen alles machen, genau. Um zu merken, was ist wirklich das, was einem liegt, wo habe ich auch das Talent. Aber je weiter die Anwaltsprüfung zurück ist, finde ich es dann schon noch schwierig, dass man in vielen Bereichen wirklich auch aktuell und damit auch sattelfest bleibt.
Ja, man muss schauen, dass man nicht ins Dilettieren reinkommt.
Eben,
ich würde sicher nicht irgendwie ein kompliziertes Personalreglement im Arbeitsrecht schreiben, aber wenn es irgendwie um ein Zeugnis geht kann ich machen.
Ja, ja.
Und ich beschränke mich dort dann schon drauf, also auf die Hausapotheke im Privatrecht, wenn ich das mache. Also ich würde jetzt auch nicht unbedingt eine handelsrechtliche Streitigkeit vor dem Handelsgericht machen. Bei dir geht es ja, glaube ich, in deinen Lehrbüchern, die du rausgehst, geht es ja auch so ein bisschen um das. Also vermute ich jedenfalls, was habe ich gemeint, hast du mir gesagt, dass du auch noch so ein bisschen siehst, was juristisch etwas anderes läuft. Das ist auch ein bisschen eine ähnliche Überlegung,
die du hast. Ja, sicher. Also ich meine, ich hätte ja sonst schon lange abgehängt
genau.
Mit gewissen Bänden, aber der Umstand, die immer wieder neu zu aktualisieren, genau. Zwingt mich ja auch ein bisschen auf allen Gebieten aktuell zu bleiben. Jetzt der Jacques Vergès, der hat ja einige von den schlimmsten Massenmörder von unserer Geschichte vertreten. Mhm. wieso hat jetzt auch ein Saddam Hussein ein Recht auf eine gute Verteidigung?
Ja, also ich meine, die Frage ist relativ simpel. Also ich glaube, der Umgang, wie wir mit dem Abweichenden haben, sagt relativ viel darüber aus, wie wir als Gesellschaft formiert sind. Und auch wenn jemand irgendwie sich stark abweichend oder verhalten hat oder ein Verbrechen begangen hat, geht es nicht, dass wir auf die gleiche Ebene runtergehen. Also ich finde, wir müssen das irgendwie zivilisatorisch abhandeln. Und für mich hat Norwegen dort einen hohen Maßstab im Fall Breivik gesetzt, da ich wirklich das Gefühl hatte, also ich habe irgendwie aus der Distanz wirklich das Gefühl gehabt, die haben das sehr sauber gemacht. Und ich glaube, das befriedet die Gesellschaft auch am Schluss mehr. Also wenn der Umgang mit dem Verbrechen oder mit dem Verbrecher oder mit dem potenziellen Verbrecher rechtsstaatlich oder korrekt abläuft, fair abläuft, hilft es letztlich auch die Wunden, die da gesellschaftlich geschlagen sind, zu heilen. Und beim Saddam Hussein oder bei diesen Fällen von Jacques Vergès geht es natürlich auch noch um etwas anderes. Dort verquickt sich ja das Verhalten des Einzelnen mit letztlich geopolitischen Fragen. Und dort wird es natürlich hochinteressant, weil ja sehr viel, also das sieht man ja irgendwie bei einem Fall wie bei den Tamil Tigers in der Schweiz, also gerade in dem Bereich, wo es um kriminelle Organisationen geht. Also dort ist ja sehr viel so, dass die kriminelle Organisation aus irgendeinem Land die Regierung von morgen ist und umgekehrt.
Ja, genau. Ja.
Und das ist ja irgendwo sehr spannend beim Saddam Hussein. Ich will überhaupt nicht rechtfertigen, was der Saddam Hussein gemacht hat. Aber auch wie die Weltgemeinschaft einen solchen Fall abhandelt, zeigt sehr viel davon aus, wo wir kulturell und politisch oder geopolitisch stehen.
Ja, und dazu kommt ja noch, also ich meine, die Schuld steht ja nicht einfach fest.
Natürlich. Also,
das muss immer noch fairer Verfahren
muss aufgearbeitet werden.
Genau, muss verhandelt werden. Gibt es dann aber, sagen wir, Fälle, die du jetzt persönlich nicht könntest oder würdest verteidigen?
Ja, ich glaube schon. Aber ich...
Also das heisst?
Also es gibt immer wieder Anfragen, die ich aus irgendeinem Grund ablehne. Also wo nicht, weil ich... Also auch wenn ich Zeit habe, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich passe nicht, es passt mir nicht, der Klient passt mir nicht. Vielleicht auch, dass irgendwie eine Thematik irgendwie zu gehäuft auftritt. Also wenn ich irgendwie zu viel vom Gleichen habe, habe ich das Gefühl, es ist nicht so gesund.
Aber einfach zum Klarstellen, es liegt nicht am... Es gibt das, wir haben ja Verteidigerkollegen, die sagen zum Beispiel, ja, Fälle mit Kindesmissbrauch mache ich nicht.
Also was ich schwierig fand, ist, du hast ja zum Teil die Situation, dass jemand irgendwo in einem politischen Kontext den Gerichtssaal will als Bühne nutzen für seine politischen Überzeugungen in die Welt hinein posaunen. Und ich finde, dort kann es unter Umständen sehr schwierig werden, wenn dir das, wo er politisch davon überzogen ist, wenn dir das sehr weit weg ist. Also ich muss jetzt zum Beispiel sagen...
Ich muss reingrätschen. Es ist ja lustig, dass du das sagst, weil der Jacques Vergès hat ja den Klaus Barbie vertreten.
Ja.
Das ist einer Obersturmführer, also ein Nazi. Ja. Und dort hat er gesagt, wenn mein Mandant Klaus Barbie mich gebeten hätte, in meinem Plädoyer die Überlegenheit der arischen Rasse darzulegen, dann hätte ich ihm gesagt, tut mir leid, das kann ich nicht. Ich bin Maître Vergès, ein in Paris zugelassener Anwalt, kein Obersturmführer.
Ja, irgendwo dort gibt's natürlich absolute Grenzen. Und ich finde, die Frage ist abstrakt sehr schwierig. Ihm ist ja dort auch darum gegangen, irgendwie der französischen Gesellschaft einen Spiegel vorzuheben. Ich habe das Gefühl, wenn wir es jetzt am Vergès durchbuchstabieren, würde sein Engagement bei den algerischen Freiheitskämpfern, wären wir irgendwie näher als, ja, als beim Schlecht von Lyon. Aber ich sehe natürlich auch irgendwo das Interesse, wo natürlich da ist als Verteidiger, dass du dich auf etwas einlässt, was komplett fremd ist, also jetzt auch gesellschaftspolitisch. Ich bin noch nie vor so einer Anfrage gestanden. Und ich finde, wie es hat Fälle gegeben, die ich abgelehnt habe, aus bestimmten Gründen, weil mich das persönlich betroffen oder zu involviert habe angeschaut oder das Gefühl hatte, es könnte mich zu fest involvieren. Ich finde auch, man sollte die Mandate im Zweifelsfall nicht führen. Und nicht, wenn man zweifelt, ob man der Richtige ist, zu führen. Also ich finde, gerade bei Heikelmandat muss man schauen, weil Nebengeräusche helfen weder einem noch am Klient. ich kann es nicht absolut sagen, was, wo welche Grenzen wären, ohne dass ich die konkrete Anfrage auf dem Tisch habe. Ich finde es eine schwierige Frage abstrakt.
Ja, schnell irgendwie das zu spiegeln. Ich glaube, du bist ein Ausnahmefall, dass du sagst, selbst wenn ich genügend Kapazitäten habe, gibt es durchaus Gründe, dass ich das Mandat nicht führe. Mhm. Und ich glaube, das liegt daher, und um wieder auf dein Buch zurückzukommen, du betonst sehr stark, dass es eben darum geht, um Wahrung von fremden Interessen. Mhm. Und du grenzt das ganz klar zu eigenen Interessen ab.
Ja.
Und das ist deine Einstellung, die ich jetzt heute höre, ist, glaube ich, ein Erfolg von deinem klaren Bewusstsein, wie du an die Straffälle herangehst.
Ja, also ich finde, wie natürlich bin ich ein, sonst würde ich keine Bücher schreiben. Aber ich habe Freude, wenn mir in einem Fall etwas gelingt. Aber ich sehe mich wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, du kannst in keinem Rechtsgebiet und fast in keinem anderen Beruf kannst du so klar erkennen, was du als fremde Interessen sind. Du hast ja in vielen Zivilfällen, in vielen Forderungsprozessen oder in solchen Sachen, verstehst du ja irgendwie den Standpunkt von deinem Klienten zum Teil schon und kannst schon nachvollziehen, was er macht und wie er an den Ort kommt. Und wir haben ja im Strafrecht immer wieder Situationen, wo es tatsächlich relativ fremd ist. Ich sage nicht, ich glaube, jeder Mensch ist zu ziemlich viel mehr fähig, potenziell, als er meint. Aber wenn du es selber nicht erlebt hast, also wenn du das, was jetzt die Klientin steckt, ist, nicht in deinem eigenen Leben kannst verankern, gibt es eine Fremde, die du bei aller Empathie nicht kannst überwinden kannst. Und du merkst dann dort wahnsinnig gut, finde ich, was sind eigene Interessen, was sind fremde Interessen, wo gibt es Übertragung und Gegenübertragung. Und ich finde, das muss man wahnsinnig super auseinanderhalten. Und für mich ist schon, bei allem Bewusstsein, dass ich das nie werde erreichen, für mich ist schon das Ideal, dass ich mein eigenes Interesse am fremden Interesse unterordnen kann und sagen, ich bin für den Klienten da. Und wenn ich merke, dass ich es nicht kann und nicht will, dann bin ich die falsche Besetzung.
Aber wenn du den Fall von Jacques Vergé anschaust, dann sind das ja so prominente Fälle. Mhm. Oder wir nehmen Renate Senn. Mhm. Dann ist das so ein prominenter Fall, der Rupperswiler Fall. Mhm. Dann tut das ja zwangsläufig massiv eigene Interessen tangieren.
Selbstverständlich. Also ich meine... Ich habe auch schon solche Fälle gehabt. Und selbstverständlich gibt es einen Teil in mir innen oder in jedem innen, wenn du in so etwas involviert bist, wo das mit dir etwas macht. Also ich meine, ich habe beispielsweise, das ist ja kein Geheimnis, ich habe ja dann den Carlos, also den Brian, ich darf es jetzt noch mal sagen, habe ich ja vertreten, einerseits vor dem Jugendgericht und andererseits in diesem Shitstorm. Oder? Und die selber... Ich hatte selber relativ viele Drohungen und Morddrohungen, die bisher kamen. Also Leute, die mir geschrieben haben, sie schlitzen meine Kinder auf und solchen Zeugs. Und das macht etwas mit dem. Und jeder Mensch, der sagt, er habe in dieser Situation keine Angst, also jetzt du als Anwalt, der lügt sich selber an. Also wenn ich kein Angstgefühl hätte dort oder mich das nicht berühren würde, dann hätte ich eine ziemlich krasse psychiatrische Diagnose. Und natürlich habe ich Angst und natürlich macht es mit mir etwas, aber ich muss ja die Angst irgendwie reflektieren, integrieren und sie darf mich nicht tangieren. Und genau aus diesem Grund bin ich so, finde ich die Selbstreflexion oder auch Supervision und ähnliche Sachen in diesem Beruf so wichtig, weil ich muss ja wie begreifen, das sind meine Ängste, die habe ich als Stefan Bernard. Die muss ich erkennen, wahrnehmen und mit denen muss ich einen Umgang finden. Und wenn ich dann gegen aussen handle, dürfen meine persönlichen Ängste im idealtypisch nicht wegleitend sein. Und selbstverständlich macht das mit mir etwas. Und selbstverständlich kann das auch meine Fallführung beeinflussen. Aber ich muss schauen, dass das möglichst an einem kleinen Ort ist. Und darum muss ich einen möglichst reflektierten Umgang mit solchen persönlichen Gefühlen haben. Also, fremde Interessen wahren, setzt das Erkennen von den eigenen Interessen und von der eigenen Bedürftigkeit, von der eigenen Angst, von der eigenen Unsicherheiten voraus. Und
also ich glaube auch gerade als Strafverteidiger bedingt es ja, dass man relativ mit beiden Beinen in seinem Leben steht.
Ja, natürlich.
Und sich verorten kann. Mhm. Weil sonst bist du eine Fahne im Wind.
Und jeder von uns kennt ja Phasen, wo er stabiler oder instabiler ist. Und ich finde zum Beispiel, ich habe das auch schon gehabt in meinem Leben. Also beispielsweise, wenn mein Vater gestorben ist und 3 Monate später mein Sohn ist auf die Welt gekommen. Das habe ich eine schwierige Phase gefunden, dort irgendwie die Bodenhaftung haben, die ich in diesem Beruf muss haben. Und ich glaube, jeder von uns kennt das. Und was mich wichtig würde dünken, ist, es ist so zum Teil so eine männliche Inszenierung mit diesem Beruf verbunden. Also es weicht sich auf, es gibt immer mehr Frauen, die das machen. Es ist vielleicht auch so die Männlichkeitsideal weichen sich ein bisschen auf. Aber ich finde grundsätzlich die Frage von der persönlichen Bedürftigkeit und von der Standhaftigkeit, die du im Beruf musst haben, das finde ich ein relativ unausgelotetes und undiskutiertes Terrain. Und ich finde es ein wichtiges. Weil jeder von uns hat Unsicherheit und jeder hat Angst. Und wir müssen mit denen, weil wir auch recht einsam in diesem Beruf sind und viele Entscheidungen selber müssen fahren, wir müssen das Management finden.
Ja, unbedingt, ja.
Und es ist für, glaub, für uns alle anspruchsvoll. Sonst lügen wir uns einfach an.
Ja, und ich glaube, wenn man kein Ventil und einen Umgang findet, dann wird das hinten raus irgendwo dann schon zu Problemen führen.
Das glaube ich auch.
Also ich erzähle immer wieder die Geschichte, ich bin an einen Geburtstag eingeladen worden, sind wir an einem Match und ich war mit Abstand der Jüngste gewesen und wir sind ich weiß nicht, 15 Strafverteidiger gewesen. Ja, ich habe dann so diesen Leuten ein bisschen zugeschaut und habe wie so das Gefühl gehabt, die Bandbreite von den Gefühlen von dieser Gruppe, wo wir da sind, ist relativ schmal. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, es sind alle ein bisschen abgestumpft, ein bisschen lebensmüde. Also nicht gerade, dass ich das Leben nehmen will, aber müde vom Leben, oder? Mhm. Und das ist halt schon eine Gefahr, dass man dann auch zynisch wird. Mhm.